Einen wunderschönen guten Abend aus dem Bürgerfunkstudio wünscht Ihnen Jürgen Hellwig. Meine Kollegin Gabi Wessel hat sich mit Jacques Marx, dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Duisburg-Mülheim, Oberhausen und Niederrhein, getroffen und ihn nach seinem erfolgreichen langen Leben befragt. Viel Spaß beim Zuhören!
Heute am 28. April 2023 bin ich im Gespräch mit Jacques Marx und ich moderiere Sie gerne an als Ehrenvorsitzenden der jüdischen Gemeinde Mülheim-Duisburg-Oberhausen. Das reicht gar nicht aus, das Gebiet ist viel größer.
Es geht bis der ganze Niederrhein, bis nach Wesel und auch Dienstlaken und auch Städte wie Haminken gehören auch dazu, Rees. Das sind Städte, die zur Gemeinde gehören, wenn auch wenig Menschen jüdischen Glaubens in diesen Gemeinden leben.
Sie sind also quasi für den gesamten Niederrhein plus Mülheim-Oberhausen zuständig. Das Zweite, was die Hörerinnen und Hörer lernen, beziehungsweise die Leute, die sich dieses Video anschauen, Sie sind 1936 in Paris geboren.
Ich bin echter Pariser.
Sie sind echter Pariser, aber Ihre Eltern waren vermutlich Deutsche.
Meine Eltern waren beide Deutsch. Meine Mutter kam aus dem Saarland, mein Vater aus Bayern.
Und Sie haben aber die Kindheit erstmal in Südfrankreich verbracht?
Nein, in Paris.
In Paris?
Meine Eltern sind 1935 nach Paris ausgewandert, geflohen, weil Hitler damals das Saarland übernommen hat. Und da sind meine Eltern in der Nacht nach der Abstimmung in Saarbrücken nach Paris ausgewandert.
Und 1940 kam die Katastrophe in Paris.
Kamen die Deutschen vor Paris. Da ist meine Mutter mit mir geflohen nach Südfrankreich.
Und Ihr Vater musste in Paris
bleiben? Mein Vater wurde als Deutscher inhaftiert in Frankreich, im Lager.
Und von den Franzosen?
Von den Franzosen.
Von den Franzosen wurde er inhaftiert.
Ja, als Deutscher. Und das dauerte dann ein halbes Jahr, bis er fliehen konnte und uns wieder gefunden hat. Da waren wir allerdings schon in Südfrankreich, im Presbyterium geflüchtet, in einem Dorf, im wunderschönen Périgord.
Und wenn Sie jetzt nach mehr als 80 Jahren auf diese Zeit zurückblicken, sind die Erinnerungen dann lebendiger als vor 30 Jahren oder verblassen diese Erinnerungen?
Ich weiß nicht, ob das Erinnerungen sind oder ob das irgendwie Tatsachen sind, die man immer wieder hervorholt. Mit 4, 5 Jahren konnte ich mich nicht mehr daran erinnern. Aber mit der Zeit wurde das immer wieder vorgebracht. Und dann meint man es selbst noch erleben zu haben.
Haben Sie als Erwachsener mit Ihren Eltern über diese Zeit reden können? Und haben Sie auch mal fragen können,
natürlich,
ob Sie immer ans Überleben geglaubt haben während dieser schrecklichen Zeit?
Das waren schlimme Zeiten. Mein Vater musste dann beim Bauer arbeiten, um irgendwas zu essen zu kriegen. Wir mussten ja dann überleben, die 4 Jahre Kriegszeit, versteckt zum Teil im Wald. Und das war noch viel schlimmer, weil man da keine Hilfe mehr bekommen hat. Mein Vater ist dann nachts aus dem Wald geflohen, hat bei den Bauern geklaut, damit wir was zu essen bekommen haben. Aber das sind alles Sachen, die ich nur von der Erzählung hier kenne. Erinnerungen selbst habe ich nicht davon. Ich habe als Kind mehr oder weniger das als Spiel erfunden.
Um welche Rolle spielte der Glauben zu dieser Zeit? Sind Sie sehr stark gläubig geprägt?
Nein, meine Eltern waren religiös, traditionell, aber nicht irgendwie streng religiös. Ich bin in meinem ganzen Leben nicht sehr streng religiös. Ich bin Traditionalist. Auch heute noch ist für mich die Tradition im jüdischen Glauben das Wichtigste.
Heißt das, Ihre Eltern haben auch manches Mal gezweifelt, auch am Glauben?
Ja, natürlich. Der Glauben war ja im Grunde der Grund, warum man das Leben nicht mehr sicher war.
Was hat Ihren Eltern denn die Kraft gegeben, diese Zeit zu durchstehen? Haben Sie da mit Ihren Eltern mal drüber sprechen können?
Das heißt also, meine Eltern waren einfache Menschen. Meine Mutter ist als 14-jähriges Mädchen, wie das so üblich war, bei besseren Leuten in den Haushalt gegangen und hat dann irgendwie für die Eltern ein paar Pfennige verdient, damit die Eltern was zu hatten. Mein Vater war Kaufmann, der hat also eine kaufmännische Lehre hinter sich. Also keine studierende Menschen, das waren einfache Menschen. Und die haben eben einfach auch als einfache Menschen überlebt.
Sind Sie dann mit Ihren Eltern aus Frankreich zurückgekommen nach Deutschland? Oder
ich bin als Jugendlicher mit 15 nach Deutschland zurückgekommen, das heißt indirekt. Und zwar, meine Eltern sind damals nach Saarbrücken zurück und das Saarland war damals französisches Gebiet. Das war also noch Frankreich. Und ich bin damals in die französische Schule gegangen. Ich habe auch französisches Abitur, das französische Baccalauréat gemacht. Ich habe kein deutsches Abitur gemacht, sondern bin auf der französischen Schule gewesen. Und anschließend bin ich dann an der Uni in Frankreich gewesen.
Und Sie haben auch Militärdienst in Frankreich gemacht?
Ich war auch französischer Soldat in Deutschland.
Ach so, französischer Soldat, dann in Deutschland.
In Deutschland, in
Wie
Freiburg.
Sind Sie in Mülheim gelandet?
Ja, Mülheim ist jetzt seit über 50 Jahren, ich weiß nicht, bald 60 Jahre, meine Heimat. Und das ist das Wichtige, ich bin Pariser in Mülheim.
Und Ihre Frau hat auch einen französischen Vornamen, glaube ich.
Meine Frau ist auch aus Paris.
Ist so?
Die habe ich in Paris auch kennengelernt. Später aber, nachdem ich schon fertig Apotheker in Mülheim war.
Si on s'en allait tout là-haut, si on prenait de la hauteur, tu verrais que le monde est beau. Beau. Si on allait chiner l'écho, tu les mots. Se parer de douceur, tu verrais tout d'un œil nouveau. Oh, si on ressortait nos pinceaux pour dessiner à bras le cœur les contours de nos idéaux. Là-haut, au-delà des sottes apparences, dans le sillon de l'existence, sous nos masques cousus d'espérance.
haben Pharmazie studiert in Frankreich. Und wie kam es zu dieser Entscheidung, dass Sie Pharmazie studieren und Apotheker werden wollten?
Ja gut, ich meine, das war nach dem Abitur, muss man sich ja entscheiden, was man machen will. Und mit einigen Irrwegen zuerst bin ich dann in die pharmazeutische Schule gegangen und habe da die Uni gemacht in Straßburg, bis ich da rausgeflogen bin.
Rausgeflogen?
Rausgeflogen. Ich war damals politisch aktiv, nicht religiös, aber politisch. Und nachdem ich ein paar Mal im Kitchen saß, über Nacht, weil ich irgendwie als Student verschiedenen Märsche gegen Charles de Gaulle gekämpft habe, haben sie mich rausgeschmissen.
Fragen, welche Zeit das dann war?
Das war der Algerienkrieg in Frankreich und de Gaulle war an der Macht. Ich war da nicht mit einverstanden, wie viele Studenten. Und irgendwann hat der Rektor der Universität mich zu sich gerufen. Er hat gesagt, du wirst in Deutschland an der Uni nie wieder eine Prüfung bestehen. Da bin ich über den Rhein, bin ich nach Freiburg. Und da habe ich mein Studium fertig gemacht. Seitdem bin ich in Deutschland.
War das für Sie jetzt die richtige Entscheidung, Apotheker zu machen? Oder wenn Sie heute noch mal jung wären, würden Sie sich wieder so in Richtung Pharmazie entscheiden?
Ich habe Erfolge gehabt in meinem Beruf. Deswegen würde ich das wieder machen, ja.
Sie waren erfolgreich. Ja. Heutzutage hört man ganz häufig Medikamentenknappheit, insbesondere auch bei Kindern hier in Deutschland. Gab es das eigentlich auch schon früher mal?
Das war früher etwas anders. Und zwar früher, als ich angefangen habe, Pharmazie zu studieren, habe ich gelernt, wie man Arzneimittel herstellt. Das heißt also, das war üblich, dass man in der Apotheke Medikamente auch noch viel mehr hergestellt hat, wie jetzt zum Schluss. Jetzt in den letzten Jahren wird in der Apotheke kaum noch was hergestellt. Das wird alles nur als Fertigpräparate verkauft. Nicht immer alles, aber hauptsächlich. Und zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, musste man auch lernen, Medikamente herstellen.
War es eigentlich bis zum Schluss so, dass wenn jetzt eine junge Mutter zum Beispiel zu Ihnen in die Apotheke gekommen wäre, ihr Kind bräuchte ein Medikament, Antibiotika oder so, dass Sie das gekonnt hätten, um das wirklich selbst zu herstellen?
Ja, Antibiotika natürlich nicht, denn das ist ja etwas Synthetisches. Aber viele Sachen, ob das jetzt Zäpfchen sind für Kinder, die Fieber haben oder einen Hustensaft herzustellen. Das sind alle Sachen, die ich gelernt habe und habe das auch sehr viel gemacht. Das könnte ich heute wahrscheinlich wieder. Ich müsste mich wieder dran geben. Wäre nicht so einfach, aber ich könnte das wieder.
Können das die jungen Apotheker auch?
Man hat es gelernt.
Also wäre es rein theoretisch möglich?
Theoretisch ja.
Wird sich das denn jetzt bald wieder regulieren mit den Medikamenten?
Es muss sich regulieren. Das sind ja jetzt hauptsächlich Verträge mit den Krankenkassen, die, sagen wir mal, sehr viel ändern in den Gesetzen, um, sagen wir mal, jetzt die Medikamente einfacher und billiger zu machen. Die Krankenkassen sind ja da, um, sagen wir mal, die Preise zu drücken. Und das war das Schlimme dabei, immer wieder, dass man da irgendwelche Schreibweisen abgegeben hat an den Kassen.
Also ein großes Politikum eigentlich.
Eigentlich, ja.
Auf Rücken der Kinder und der kranken Menschen.
Das liegt nicht an den Apotheker, dass jetzt nicht mehr die Sachen zur Verfügung sind, sondern das liegt wirklich an den Verträgen mit den Krankenkassen.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Où t'es? quoi, qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais d'où on aurait hérité, c'est ça? Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey! Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Ton papa, dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où est ton papa, dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es?
Sie sind 1973, was haben wir jetzt, 2023, vor 50 Jahren, im Alter von 36 Jahren, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde. Eben haben wir erklärt, wie groß der Einzugsbereich ist. Man sagt aber Mühlheim, Duisburg, Oberhausen sind Sie geworden. Und was war der Auslöser? Dass Sie zurzeit haben wir Zufall. Ja, bislang haben wir ja nur gehört, dass Sie politisch aktiv waren, eigentlich gar nicht so religiös erzogen wurden.
Ich habe eine religiöse Erziehung erlebt, und zwar als französischer Soldat in Deutschland bin ich dann gefördert worden. Und zwar wurde ich Sekretär, Pfarrer vom Militärrabbiner in Freiburg. So habe ich einiges gelernt, was die Religion betrifft. Konnte ich das vorher nicht, aber ich habe von dem Rabbiner sehr vieles gelernt. Ich war da anderthalb Jahre sein Sekretär und da habe ich einiges gelernt. Und als ich dann nach Mülheim kam, konnte ich das auch sehr gut anwenden. Das war Zufall, dass ich dann hier in die Gemeinde gekommen bin. Ich wusste nicht, dass in Mülheim eine jüdische Gemeinde überhaupt gibt. Die war damals so groß, es lebten in Mülheim damals vielleicht 25 Juden.
Mehr nicht?
Mehr nicht. In Mülheim, Duisburg, Oberhausen, insgesamt war eine Gemeinde und die gesamte Gemeinde zählte in etwa mit Leute aus Wesel oder aus Dienstlaken. Da zählte die Gemeinde in etwa 100 Mitglieder. In der Zwischenzeit waren es fast 3000.
3000 Mitglieder, ja. Für die Sie dann zuständig waren. Ja. Wer Jacques Marx hört und Sie ein bisschen kennt, der weiß auch, dass eigentlich ja, Offenheit, Toleranz, Transparenz zu Ihren Dingen gehört, wie Sie eigentlich Ihre Tätigkeit auch als Vorsitzender der jüdischen Gemeinde umgesetzt haben. Woher haben Sie diese Kraft genommen, das hier auf deutschem Boden so zu leben und so zu transportieren?
Es hat richtig Spaß gemacht, zu erleben, wie die Gemeinde gewachsen ist und dieser Zuzug der vielen Menschen, die aus dem Osten gekommen sind, zuerst aus Ungarn nach der Revolution in Ungarn oder aus der Tschechei und zum Schluss aus Russland, Ukraine, sind sehr viele russische Juden gekommen. Und die haben natürlich unsere Gemeinde irgendwie groß werden lassen. Und da musste man natürlich immer wieder neu denken. Und das war für mich sehr interessant, aus dieser kleinen Gemeinde, wir waren eine kleine Gemeinde mit Sitz auf der Kampfstraße, wo vielleicht ungefähr 100 Leute Platz nehmen konnten, wenn Gottesdienst war. Und dann kamen auf einmal 3000 Menschen. Das hat Spaß gemacht, das zu organisieren. Und ich hatte das Glück, dass ich die guten Beziehungen zu der Obrigkeit hatte. Ob das jetzt in Mülheim, in Duisburg oder in Oberhausen war, konnte ich mich mit den Oberbürgermeistern so verständigen. Und auch Johannes Rauch hat uns dabei geholfen. Und das wurde dann irgendwann eine große Gemeinde.
Face. I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. The rain is falling on my windowpane, but we are hiding in a safer place. Undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. But what am I gonna say? Away. I just
starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Starts in my soul and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. 'Cause you make me smile, baby, just take your time now. Holding me tight.
Sie haben ja auch viel erreicht. In Mülheim heißt der Viktoriaplatz, Platz der Synagoge wieder. Seit wann ist das eigentlich? Die Mülheimer sagen immer noch Viktoriaplatz.
Ja, das ist bei meinem Glück, dass ich ein sehr gutes Verhältnis zu der Frau Oberbürgermeisterin damals hatte.
Das war Frau Mühlenfeld oder Güllenstern?
Nein.
Güllenstern noch.
Die Frau Güllenstern. Ja. Mit der habe ich das damals durchgehackert, dass das Synagogen, alte Synagogenplatz wurde.
Aber Sie haben ja auch sehr großen Einfluss gehabt, dass in Duisburg eine neue Synagoge gebaut wurde, an dem Platz, wo die alte Synagoge mal stand.
Nein, es ist nicht der gleiche Platz. Als damals die Rede kam, wo sollen wir jetzt eine neue Synagoge bauen, war die Frage der Finanzen. Und Duisburg hatte gar kein Geld. Mülheim hatte etwas und Oberhausen wollte unbedingt. Das heißt also, die drei Städte, die drei Oberbürgermeister haben sich zusammengetan und da wurde beschlossen, dass es in Duisburg stattfindet, weil da auch ein sehr schöner Platz auf einmal war.
Am Innenhafen, am Innenhafen. Genau, stimmt, da war ja der Innenhafen.
Das war damals ein brachliegender Platz und mitten in der Stadt, so dass wir da uns entschieden haben, in Duisburg zu bauen.
Sind Sie stolz auf diese Erfolge? Ja, also Sie sagen ja zum einen, das hat Spaß gemacht, aber das ist ja auch was, was einen mit Stolz erfüllen kann.
Das war etwas für mich. Ich war ja kein Bauherr. Ich habe eben nur organisiert. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit für mich, mit den Menschen dann auch zu verhandeln, die dafür verantwortlich waren.
Und 2011 hat dann unsere NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft Ihnen auch den Landesverdienstorden verliehen, worüber wir stolz sind, dieses Thema. Aber was ich auch sehr interessant fand, Sie sind seit 2020 Ehrenbürger unserer Stadt Mülheim hier und der letzte Ehrenbürger, habe ich das richtig verstanden? Der letzte, der benannt wurde vor Ihnen, das lag 63 Jahre zurück und es war Karl Ziegler, richtig?
Ja.
Also sind wir sehr sparsam mit unserer Ehrenbürgerschaft. Welchen persönlichen Wert haben diese Auszeichnungen denn für Sie?
Ja, ich bin stolz, Ehrenbürger der Stadt Mülheim zu sein. Das ist für mich etwas ganz Besonderes gewesen, als ich dazu irgendwie benannt worden bin. Das war für mich irgendwie doch eine Dankesache, dass ich eben so lange eben für Mülheim auch dagestanden bin.
Und wenn Sie jetzt mal so zurückblicken, Sie haben ja viele Persönlichkeiten kennengelernt, Oberbürgermeister sowieso und Hannelore Kraft haben wir erwähnt, Johannes Rau haben wir erwähnt. Haben Sie da so eine Persönlichkeit, wo Sie sagen, ja, die hat mir schon sehr imponiert?
Ja, ich habe damals, als ich anfing, war Johannes Rau derjenige, der, sagen wir mal, in Deutschland irgendwie jemand Besonderes war, den ich kennengelernt habe. Ich habe aber auch in meiner Tätigkeit im Zentralrat der Juden, war ich auch noch lange tätig, habe da auch natürlich auch alle Politiker damals kennengelernt, ob das jetzt Merkel war oder wer auch immer. Das waren sehr interessante Veranstaltungen, wo ich daran teilgenommen habe. Und das war für mich das sehr Wichtige in meinem Leben, dass ich eben nicht nur Apotheker war, sondern eben religiös Politiker war. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und viele Menschen haben Sie unterstützt und Sie haben einiges erreicht in dieser Zeit.
Ich denke, ja.
Bless my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you. I leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you. I leave it all. Oh, to you. Ooh, ooh, I leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand, but for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all.
Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie. La main sur le cœur. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Was denn jetzt, wenn Sie so zum Beispiel an Duisburg, an der Synagoge, die Polizeiwagen sehen, die aktuelle Situation ja auch, dass ja Muslime, es sind ja nicht nur deutsche Neonazis, die sich gegen jüdische Menschen richten, sondern es richten sich ja wirklich auch andere Bevölkerungsgruppen gegen die Juden. Wie sehen Sie das, dass die Juden hier in Deutschland wieder geschützt werden müssen?
Ich glaube, das sind Einzelfälle, die in Deutschland antisemitisch sind. Also in meiner ganzen Zeit als Vorsitzender der Gemeinde bin ich nie belästigt worden als Jude. Sie wissen es ja auch, ich bin Ehrenbürger der Stadt Mülheim als Jude. Und die gesamte Stadt weiß, der erste Jude in Mülheim ist Jacques Marx. Und in meiner ganzen Zeit, wo ich hier lebe, habe ich kein einziges Mal irgendwie etwas Böses erfahren brauchen und auch keine bösen Worte und auch nicht hinter versteckter Hand. Und ich verkehre immer noch sehr gerne mit Muslimen, mit Christen, ob das jetzt Bischöfe sind oder ob das Imame sind. Ich habe da sehr gute Beziehungen und da ist noch nie irgendwie etwas Böses dabei entstanden.
Meinen Sie, das kann auch an der jungen Generation liegen? Also, dass jetzt die Jugendlichen wieder anders miteinander umgehen, weil sie auch gar nicht die Erfahrung haben, die Sie ja alle gemacht haben? Also
ich meine, grundsätzlich gibt es bei den Juden, bei den Christen, bei den Muslimen Querköpfe. Und Leute, die unzufrieden sind oder Leute, die irgendwie etwas erlebt haben, wo sie, sagen wir mal, reizen. Das muss man natürlich akzeptieren. Aber solange man selbst irgendwie drüber steht, passiert einem nichts.
Schauen wir mal auf Israel, weil es ist einfach zurzeit natürlich aktuell 75 Jahre Israel. Es gab in diesen 75 Jahren wirklich nie wirklich Frieden. Und selbst die Feierlichkeiten jetzt sind gestört und das geht bis zur heutigen Zeit. Haben Land und Leute dort eine Hoffnung auf wirklichen Frieden, auf wirkliche Ruhe? Und was müsste dafür passieren?
Es ist für mich etwas schwierig, Ihnen darauf zu antworten. Ich bin kein Israeli. Ich bin deutscher Staatsbürger, kein israelischer. Und der Staat Israel ist eine tolle Sache, aber es ist ein Staat. Und der muss sehen, wie er zurechtkommt. Was da passiert, ist natürlich sehr schwierig zu erklären. Das sind 25% der Bevölkerung sind Muslime in Israel. Und die leben natürlich auch in ihrer Heimat. Und das ist hier schwierig zu erklären. Nur wir Deutsche sollten da uns da raushalten. Das heißt, man kann Freunde haben in Israel. Ich fliege jetzt nächste Woche auf eine Hochzeit von der Familie in Israel. Wir haben Verwandte da. Aber das ist noch kein Grund, irgendwie in der Politik da irgendwie mitreden zu können.
Wenn ich Sie jetzt so höre, ganz abschließend die Frage, Sie fliegen nächste Woche nach Israel, wir haben eben gesagt, Jahrgang 1936, was Sie alles erreicht haben, bleibt bei mir jetzt die Frage, gibt es noch ein Ziel, was Sie sich persönlich oder als Ehrenvorsitzender der Juden in Mülheim, Duisburg, Oberhausen, Niederrhein noch vorgenommen haben, was Sie realisieren möchten?
Ich weiß nicht genau, was da passieren kann. Ich meine, wir wollen als Juden hier anerkannt sein. Nicht als Juden, sondern als normale Menschen. Und das ist das Wichtige, dass man eben mit allen Menschen zurechtkommt.
Und das ist auch Ihr persönliches Ziel, ja. Aber das haben Sie schon lange erreicht.
Ja.
Vielen Dank, Herr Marx.
Wir hatten eine Sendung des Bürgerfunks. Gabi Wessel war im Gespräch mit Jack Marx, dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Duisburg, Mülheim, Oberhausen und den Niederrhein. Diese Sendung wurde produziert vom WAMP e.V., Video, Audio, Medienpädagogik in Oberhausen. Verantwortlich für den Inhalt Gabi Wessel, Schnitt Ralf Bienko, Regie Rainer Pflanz. Ich möchte nicht versäumen, an dieser Stelle noch auf die Mediathek der Landesmedienanstalt NRW hinzuweisen. Auf der Webseite von NR Vision können Sie diese und auch viele andere Bürgerfunksendungen jederzeit nach und immer wieder hören. Unter anderem ist dort auch das dazugehörige Video zu dieser Sendung zu finden. Mein Name ist Jürgen Hellwig. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiederhören.
toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Si tu n'es que saltimbanque, l'important, l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre, petit oiseau sans lumière, sans printemps. Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme en bohème. T'as le cœur comme en carême. Et pourtant, l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Qui, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes comme pour te faire un signe en passant. Dis à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Crois-moi. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Crois-moi.